Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für dich heute Abend, Nikolaus Albert. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Morgen, am 2. Februar, ist ein besonderer Tag in der katholischen Kirche. Und wenn ihr da in entsprechende Kalender schaut, werdet ihr vielleicht ganz andere Bezeichnungen dafür finden. Zum einen mal Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn oder auch der Tag des geweihten Lebens. Um ein bisschen Ordnung in dieses ganze Chaos reinzubringen, habe ich heute erstmal Josef Weber als Gast hier in der Sendung. Josef, grüß dich.
Ja, grüß dich, Nikolaus.
Was feiern wir jetzt morgen genau?
Ja, Darstellung des Herrn. Maria Lichtmess ist an sich auch richtig, aber das ist der alte Begriff, der gilt heutzutage nicht mehr. Das wird, wie gesagt, am 2. Februar immer gefeiert und das schon seit dem 4. Jahrhundert bekannt. Hieß früher Maria Lichtmess, weil an dem Tag hat man damals Lichterprozessionen abgehalten und den Kerzenvorrat für das ganze Jahr schon mal geweiht. Deshalb auch Maria Lichtmess.
Und heute Darstellung des Herrn, wieso plötzlich diese Änderung?
Hat den Hintergrund, früher galt jede männliche Erstgeburt Gott. Das bedeutet, musste sie erst auslösen und hat demzufolge dann Gott ein Opfer dargebracht. Normalerweise reiche Leute ein Lamm oder ein Rind, aber ärmere Leute konnten auch eine Taube oder Turteltauben da aufopfern.
Okay, und jetzt der letzte Schritt noch einmal. Wieso ist das jetzt der Tag des geweihten Lebens?
Ja, das kann man schon fast daraus folgern, aus dem, was ich gesagt habe, denn das ist ja, jede männliche Erstgeburt ist ja Gott geweiht, gehört Gott. Und deshalb hat man auch diesen Tag als den Tag des gottgeweihten Lebens rausgesucht, weil man eben da diese Verknüpfung herstellt.
Super, danke dir für diesen ersten Einblick. Wir starten jetzt hier beim Abend der Jugend erstmal mit einem Song. Hier ist für euch Brother Isaiah mit dem Song Come Follow Me. Das war Brother Isaiah hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend mit dem Song Come Follow Me, My Child. Komm, folge mir, mein Kind. Das ist ein Ruf, den Gott an jeden Christen richtet, die Nachfolge. Und diese Nachfolge auf ganz besondere Weise bei allen Menschen des geweihten Lebens. Da ist sie da. Heute der Abend der Jugend zu diesem Thema, das geweihte Leben. Dazu haben wir ein paar Gäste hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend, und zwar zunächst einmal Pater Martin Baranowski. Er ist Priester, er ist Ordensmann bei den Legionären Christi, damit auch Gottgeweihter. Er lebt als Ordensmann und Gottgeweihter schon seit 25 Jahren und ist damit ein Experte für dieses Thema. Hallo Pater Martin.
Guten Abend. Experte würde ich mich nicht nennen, weil man in der Nachfolge Christi immer unterwegs ist, aber ich bin froh und dankbar, dass ich jetzt 25 Jahre schon auf diesem Weg sein darf.
Es ist auf jeden Fall eine Stange Erfahrung dabei, das muss man schon zugeben, oder?
Ja, aber es gibt noch genug Mitbrüder, die wesentlich mehr haben.
Das stimmt. Dann haben wir noch mit dabei Schwester Johanna Schmidt. Sie ist Novizin bei den Auerbacher Schulschwestern, 24 Jahre alt, hat ihr Noviziat da im August 2019 begonnen. Noviziat bedeutet, sie prüft gerade eben, ob dieser Weg etwas für sie sein könnte. Hallo Schwester Johanna.
Grüß Gott.
Freut mich, dass du mit dabei bist. Und dann noch Simon Lorenz. Er ist jetzt ganz frisch auf diesem Weg, weil vor dem Noviziat gibt es nochmal eine Stufe davor, kann man so sagen. Das ist das Postulat. In diesem Postulat ist er jetzt bei den Passionisten in Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Er ist 23 Jahre alt. Grüß dich, Simon.
Grüß Gott.
Ja, bei Simon, er, wie gesagt, aus der Oberpfalz. Er hat uns aber versprochen, dass er Hochdeutsch sprechen wird. Simon, hältst du das?
Ja, ich probiere es also mit bestem Wissen und Gewissen.
Super, danke dir. Ja, zuerst vielleicht einmal an dich und Schwester Johanna die Frage. Vielleicht kannst du starten, Simon. Du hast dich entschieden, jetzt diesen Weg für dich zu prüfen. Du bist ja ganz frisch dabei, erst seit Oktober. Wie kam es dazu, zu dieser Entscheidung bei dir, dass du gesagt hast, das könnte ein Weg für mich sein, das möchte ich mehr prüfen?
Ja, also das ist natürlich so eine Lebensentscheidung und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das bahnt sich irgendwie so im Leben an. Und da möchte ich ganz kurz einfach erzählen, wie es bei mir so war. Also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, bei uns daheim in der Oberpfalz, in einem ganz kleinen Dorf und war da Ministrant am Anfang auch und habe mit meiner Schwester schon, weil ich noch ganz klein war, irgendwie Heilige Messe gespielt. Und das war irgendwie schon aber im Herzen drin, mit Gott verbunden zu sein. Und dieses war schon immer spannend für mich und für unsere Familie auch schon. 2005 war dann quasi ein einschneidendes Erlebnis für unsere Familie, weil eine Schwester, die wo dann 2005 geboren werden sollte, ist im Mutterleib im 9. Monat dann eben verstorben. Und das, ja, das ist dann so ein Punkt gewesen, wo unsere Familie dran war, entweder zu zerbrechen oder Kraft zu schöpfen in Gott. Ganz nach dem Motto Johannes 6, 68, Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wir sind dann eben, Gott sei Dank, dass wir so gute Eltern haben, tiefer zum Glauben gekommen. Und dann bin ich eben zum Regnum Christi eben gekommen und zu viele verschiedene Camps. Und habe Jesus das erste Mal tiefer erfahren als meinen besten Freund und habe ihn kennenlernen dürfen. Und das hat sich bis jetzt auch noch nie geändert. Also das ist dann immer tiefer gewachsen. Dann ist meine Schulzeit gekommen, erstmal Grundschule natürlich, und dann bin ich in die Hauptschule gegangen, da hat es bei uns damals gegeben. Das war für mich erst eine sehr schwierige Zeit, weil wir waren 32 Schüler in der Klasse und natürlich ein Lehrer. Und ja, ich war so der Vertreter der katholischen Kirche, kann man fast sagen, so in der Art, weil wenn über Religion geredet worden ist, dann war es meistens irgendwie negativ besetzt. Und ich habe mich natürlich verpflichtet gefühlt, ganz nach Matthäus 10, 33, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater verleugnen. Und wer mich vor den Menschen bekennt, den werde auch ich vor meinem Vater bekennen. Darum habe ich da einfach immer wieder Zeugnis gegeben und für die katholische Kirche natürlich auch irgendwie ja, gesagt, was da eigentlich so gut ist und weil wunderbar dass das ist, dass man da dabei sein wird. Ja, genau. Und das ist dann aber schon Ende der 9., 10. Klasse deutlich besser geworden. Da ist man dann nicht mehr so oft verspottet worden, aber ja, das hat halt einfach dazugehört.
Hat sich denn in deinem Glauben auch dann etwas geändert mit dem Alter?
Ja, also ich darf definitiv sagen, dass der dann tiefer geworden ist, die Beziehung mit Jesus, weil ich mich mit besser beschäftigen habe müssen und auf ihm bauen habe dürfen und das auch spüren durfte.
War es denn bei dir so gewesen, dass du durchgehend diesen Wunsch hattest, mal ins Kloster zu gehen? Ich sag mal, du hast ja gesagt, als Kind hast du schon mit deiner Schwester gemeinsam Heilige Messe gespielt. Aber war es dann so gewesen, dass dir von vornherein klar war und durchgehend klar war, sage ich mal, ich gehe mal ins Kloster und ich werde Priester? Oder kam das dann später erst so richtig intensiv?
Also am Anfang war es schon da, aber dann so gerade in die Jugendjahre war es dann irgendwie wieder voll weg. Und ist dann erst später wieder gekommen, kann man so sagen, ja.
Wie kam also so das? Wie kam das, dass es nochmal gekommen ist bei dir, dieser Wunsch?
Ja, genau. Also, jetzt gerade, genau. Ich war dann in der Jugend 2000 und so. Und da ist dann die Beziehung zu Jesus natürlich tiefer gewachsen. Weil das dann genau gekommen ist, das war eigentlich so, ich war in der Ausbildung zum Mechatroniker 2014 und dann war ich natürlich immer im Urban und bin auch voll fortgegangen mit meinen Freunden, mit meinen Heißelfreunden daheim. Und das war Mordsgaudi alleweil. Und du bist eigentlich.
Bitte? Das mit der Mordsgaudi musst du noch einmal auf Hochdeutsch sagen, glaube ich. Das war so eine Riesenfreude, das Feiern. Okay.
Ja, genau. Wir waren eigentlich so auf jedem Festel und auf jeder Kirche, wo es so gegeben hat. Und also jetzt nicht im negativen Sinn, sondern das war halt einfach, bei uns ist das daheim irgendwie so gang und gäbe. Und ja, das war halt irgendwie gut und wir sind halt, wir haben viel Motorrad gekriegt, ich habe zwei Motorrad gehabt und sonst irgendwas und wir waren einfach, ja, irgendwie in der Welt unterwegs. Aber dann der Punkt ist eigentlich dann gekommen, weil ich dann die Ausbildung, weil ich da war und dann im Januar letzten Jahres 2019 die Möglichkeit gehabt habe, ich habe noch einen halben Urlaub gehabt, am Weltjugendtag mitzufahren, Panama. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, da fahre ich mit und das wird eine gute Sache. Da war ich dann 3 Wochen und da war einfach mal dann Zeit, irgendwie auch eine gewisse Stille zu haben und Gott zu erfahren, auch gerade in der jubelnden Menge vom Weltjugendtag, der war richtig genial war und so. Und da nochmal konkret zu fragen, Herr, was fühlst du eigentlich in meinem Leben? Und da habe ich es dann so erlebt, dass einfach Richtung Priestertum geht, aber immer noch die Waage zwischen Familie und Priestertum. Und dann habe ich mich entschieden, am 1. Oktober, ich habe einfach gewusst, das steht innerlich an und das muss ich jetzt einfach machen, so einfach einen Herrn 9 Monate zu schenken. Und dann am 1. Oktober 2019 das Basically gemacht in Augsburg. Und ich kann bloß sagen, das waren 9 unvergessliche Monate. Das war ein Geschenk, eine Gnadenzeit für mich. Aufgrund dessen, dass mal die Arbeit weg war, die Freunde mal daheim weg waren, die Festeln und die Ablenkungen. Und einfach nur Gott und ich und natürlich die anderen noch. Da waren da 8 Mäulen und 2 Burschen dabei. Unter anderem der Josef, der war jetzt in der Moderation ist. Und wir haben da auch so Seminare gehabt über Kirchengeschichte, Bibel und so. Und es war einfach gut. Aber gerade die intensiven Stunden waren eben die Zeit, wo man dann alleine war, so in der Nacht, einfach in der Kapelle. Und man hat mit dem Herrgott geredet. Und in der Stille hat man dann erfahren und erahnen dürfen, boah, das gibt's ja nicht. Er ruft mich wie schon früher zum Meer. Und ich habe es immer nicht fassen können, weil ich gedacht habe, ich kann da hier nur so einen Esel rufen oder so, aber anscheinend, ruft er mich. Und ja, und seitdem probiere ich das eben zu gehen und habe dann immer mehr erkannt, wo es dann hingeht. Gegen Ende des Basically ist ihm dann eigentlich erst klar geworden, dass ich zu den Passionisten gehe. In Schwarzenfeld sind die. Und ja. Und habe dann so erkennen dürfen, dass da mein Weg weitergeht und bin jetzt da gerade voll Freude dabei, ja.
Super, danke dir für diesen ersten Eindruck, Simon, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute zum Tag des geweihten Lebens sprechen wir mit Simon, mit Schwester Johanna und mit Pater Martin über dieses Thema. Simon hat uns gerade eben schon seinen Weg erzählt, wie es dazu kommt, dass er seit Oktober im Kloster ist. Und jetzt noch einmal die Frage an dich, Schwester Johanna, du bist jetzt schon ein bisschen länger im Kloster und zwar in Auerbach, das ist auch in der Oberpfalz, allerdings kommst du nicht aus der Oberpfalz. Wie war dein Weg gewesen? Wie kommt es, dass du heute in diesem Kloster bist?
Ja, danke für die Frage. Ja, ich würde eigentlich so ganz spontan sagen, dass es einfach die Sehnsucht war, die Sehnsucht Gott ganz zu gehören und die mich auch hierher geführt hat. Ja, jetzt ist Sehnsucht natürlich für die meisten so irgendwie so abstrakt oder so. Also ich sag mal, es war einfach das Interesse am Ordensleben. Also ich hatte dann irgendwann so Ende der Schulzeit fragt man sich ja, was will ich werden, was mache ich? Und dann habe ich mich gefragt, ja, will ich in Orden gehen, will ich Familie gründen? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist mir eigentlich, glaube ich, egal, ich frage halt den lieben Gott. Aber dann habe ich gemerkt, okay, also ich habe mir vorgestellt, ich bin in einem Raum, oder das war halt öfter so, im Raum mit vielen Leuten, Jugendliche, Erwachsene, Kinder, Ordenschristen, gottgeweihte Priester. Und da habe ich gemerkt, okay, also ich interessiere mich eigentlich für das gottgeweihte Leben. Also ich interessiere mich für die Schwester, die jetzt da ist, oder den Priester, der jetzt anwesend ist, oder einfach um das gottgeweihte Leben kennenzulernen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das ist, könnte was für mich sein. Jetzt möchte ich noch erzählen, wie es überhaupt dahin kam, dass diese Sehnsucht in mir, ja, dass ich sie gespürt habe in mir. Und ja, ich bin auch wie Simon katholisch aufgewachsen. Das heißt, ich habe ab und zu gebetet vorm Essen, ab und zu abends gebetet, ab und zu zur Kirche gegangen. Also ich fand das schon relativ katholisch. Aber irgendwie, ja, ich hatte keine persönliche Gottesbeziehung, kein Feuer für Gott. Also ich habe das so gemacht, das war normal. Da habe ich mit 15 Jahren einen Gebetskreis in der Gemeinde kennengelernt und auch die Gemeinschaft Totes Tus kennengelernt. Und so bin ich nach Medjugorje gekommen. Und so, da habe ich doch Gott persönlich gespürt, irgendwie auch das persönliche Gebet mit ihm begonnen. Ja, und da hat irgendwie dann auch mein Herz angefangen, für ihn zu brennen, weil ich habe erfahren, er ist der Gott, der unglaublich arg liebt. Und bei ihm kann ich kommen, wie ich bin. Und er möchte das Beste für mich auch. Und weil ich erfahren habe, wie gut er ist, auch in seiner Vorsehung oder ja, in auch schöne Überraschungen, wo ich denke, okay, Gott ist lebendig, er ist da, er ist für uns, er ist nicht irgendwo im Himmel. Und ja, dieses Feuer, was da in mir war, dann, das wollte ich in meinem Leben auch umsetzen. Ich wollte, dass mehr Menschen diese Liebe Gottes erfahren, erkennen. Und so kam ich dann auch ja, auf die Idee überhaupt, mein Leben Gott zu schenken. Ich habe dann die Weihe an die Mutter Gottes gemacht, nach dem Ludwig Maria. Und das war nochmal so ein wichtiger Schritt auch für mich, zu wissen, okay, ich darf für Gott leben, also jetzt auch in dem Alltag, ich war in der Schule, also ich darf jetzt schon damit anfangen, für Gott zu leben. Hm. Und ja, dann am Ende der Schulzeit wurde es dann konkret, da fragt man sich ja, wie geht's jetzt weiter? Und da hatte ich dann eben, hab ich dann gebetet, habe gesagt, lieber Gott, also wenn du ja die Liebe bist, ich vertraue dir, du hast das Beste für mich vor, also zeig mir ja, was du für mich möchtest. Und da fragt man sich ja, wo finde ich das Wort Gottes, wie antwortet er mir? Viel in der Heiligen Schrift lesen, auch vom Allerheiligsten beten, persönlich beten, im Zimmer beten und auch im Gespräch mit anderen. Und immer wieder habe ich gemerkt, okay, ich glaube, er ruft mich wirklich, er ruft mich zum gottgeweihten Leben, er will mich ganz haben. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, dann zeig mir doch die Gemeinschaft, wo du mich haben möchtest. Und ja, da habe ich erstmal abgewartet, habe dann erstmal studiert. Und dann habe ich verschiedene Gemeinschaften auch kennengelernt, habe auch im Internet gesucht oder so. Hatte auch schon welche, wo ich dachte, okay, ich glaube, das könnte sein. Und dann war ich mal auf einer Jugendveranstaltung von der Jugend 2000. Und das war im Mutterhaus bei den Schulschwestern. Und so habe ich die Schulschwestern eben kennengelernt. Und da habe ich dann irgendwie auch verblüffend festgestellt, dass hier eben die Spiritualität gelebt wird, die ich mir so vorgestellt hatte. Also ich kann wohl, kannte so, dass die Neuevangelisierung eben von der Gemeinschaft Fruits Tus und auch das Marianische von Medjugorje und die eucharistische Anbetung lag mir auch sehr am Herzen. Und als ich dann hier war und die Schulschwestern kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe.
Du hast gedacht, du bist zu Hause angekommen, kann man das so sagen?
Ja.
Ja, super. Danke dir, Schwester Johanna. Ich hätte jetzt fast den anderen Namen gesagt, Elena. Aber inzwischen, Schwester Johanna, danke dir für dein Zeugnis. Wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend einen Song, und zwar Brian Dirksen mit dem Song Today. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Heute der Abend der Jugend zum Tag des geweihten Lebens. Wir sind im Gespräch mit Pater Martin Baranowski, mit Simon Lorenz und Schwester Johanna Schmidt. Alle drei leben geweiht oder sind auf dem Weg dahin. Jetzt einmal ein paar Fragen an dich, Pater Martin. Und zwar ist das ja so, das Kennzeichen für das gottgeweihte Leben, sagt man, sind die drei evangelischen Räte, also Begriffe, die jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich sind, aber ich hoffe, dass du sie uns auch ein bisschen nahebringen kannst und erklären kannst, weil das sind jetzt, glaube ich, Begriffe, mit denen Jugendlicher sich heute bestimmt nicht rühmen würde, also Keuschheit, Armut und Gehorsam. Wieso ausgerechnet diese drei Kriterien für das gottgeweihte Leben?
Ja, die Frage, die kann ich gut verstehen, weil ich mir die als Kind und Jugendlicher auch gestellt habe. Und ich gestehen muss, dass mir damals Ordensleute, Ordensleben doch recht komisch vorkamen. Wichtig für das Verständnis scheint mir, dass es im geweihten Leben vor allem darum geht, den Lebensstil Christi nachzuahmen. Als Ordensmann, als Ordensfrau erwähle ich Jesus Christus als Maßstab, Vorbild und Kriterium für mein eigenes Leben und Handeln. Und die sogenannten evangelischen Räte, Keuschheit, Armut und Gehorsam, sind eine Hilfe dazu, weil Jesus Christus selbst keusch, arm und gehorsam gelebt hat. Vielleicht ganz kurze Klammer, evangelische Räte, das hat nichts mit evangelischer Kirche zu tun, sondern es kommt vom Evangelium, weil in den Evangelien diese drei evangelischen Räte als Ideal dargestellt werden. Warum jetzt gerade diese drei? Könnte man fragen, könnte man nicht andere Sachen auswählen können, wie die Verkündigung Jesu oder die Heilung Jesu oder so etwas? Diese drei, weil sie wesentliche Beziehungen des Menschen betreffen. Die Keuschheit bezieht sich auf den Umgang mit den Mitmenschen, das heißt mit anderen Personen, und sie sucht eine uneigennützige und hingebungsvolle Liebe nach dem Beispiel von Jesus. Die Armut, die bezieht sich auf den Umgang mit den materiellen Gütern und sie erfordert eine innere und eine äußere Loslösung davon, um wirklich Jesus zu gehören und ihm nachfolgen zu können. Und der Gehorsam schließlich, der bezieht sich auf den Umgang mit mir selbst. Und er umfasst auch dann eine Loslösung von meinen eigenen Willen, Ideen und Vorstellungen. Jetzt ist das so, wenn man Armut, Keuschheit und Gehorsam hört, dann klingt das erstmal negativ auf das, auf etwas, was ich dann verzichten muss. Und das ist natürlich nicht etwas, was auf den ersten Blick dann sehr anziehend ist. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, dass hinter dem Verzicht eigentlich ein Ja steht, etwas Positives, etwas, das, was ich erwähle. Und so ist die Keuschheit nicht in erster Linie Verzicht auf Gemeinschaft einer Ehe oder auf die Liebe in der Ehe, sondern sie sucht die Nachfolge von Jesus und die Liebe und die Gemeinschaft, die Jesus gelebt hat, eben auch ohne verheiratet zu sein. Die Armut, die ist keine Verachtung der Güter, sondern sie sucht diesen Schatz des Himmelreiches, den Jesus versprochen hat und der sozusagen das Herz erfüllt. Und der Gehorsam, der ist nicht eine Flucht in eine Unmündigkeit, sondern er sucht die Erfüllung des göttlichen Willens und möchte damit Jesus nachfolgen, der das auch zu seiner Lebensmaxime gemacht hat. Also ich glaube, der Schlüssel, um das Ganze verstehen und auch schätzen zu können, besteht darin, das in Jesus zu entdecken. Und wenn man von Jesus begeistert ist, wenn das Herz für Jesus brennt, dann beginnt das alles einen Sinn zu bekommen. Und so kann ich sagen, war das auch bei mir. In dem Maße, wie ich dann mich mehr mit Jesus beschäftigt habe, Jesus kennengelernt habe, hat das für mich auch begonnen, sinnvoll zu sein und erstrebenswert zu werden.
Ja, wenn man das geweihte Leben verstehen möchte, die evangelischen Räte, Keuschheit, Armut, Gehorsam, da muss man einen positiven Blick drauf haben und man muss Gott kennengelernt haben. Man muss es als eine Gabe empfinden. Ähnlich hat es auch Papst Franziskus vor ganz genau einem Jahr erklärt. Da hat er nämlich eine heilige Messe gefeiert zu diesem Tag des geweihten Lebens und hat da zu den Ordensleuten, zu den Gottgeweihten gesprochen. Seine Worte aus dieser Predigt noch einmal jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
Meine Augen haben das Heil gesehen. Das sind die Worte des Simeon, den das Evangelium als einen einfachen Mann beschreibt. Dieser Mann war gerecht und fromm, sagt der Text. Doch unter allen Menschen, die sich an jenem Tag im Tempel aufhielten, hat nur er in Jesus den Retter erkannt. Was sah er? Ein Kind, ein kleines, zierliches und einfaches Kind. Doch darin sah er das Heil, weil der Heilige Geist ihn in diesem zarten Neugeborenen, den Christus des Herrn, erkennen ließ. Als er das Kind in seine Arme nahm, spürte er im Glauben, dass Gott in diesem Kind seine Verheißung zur Erfüllung brachte. Daher konnte er Simeon in Frieden scheiden, denn er hatte die Gnade gesehen, die besser ist als das Leben, mehr als er erwartet hatte. Auch ihr, liebe Brüder und Schwestern im geweihten Leben, seid einfache Männer und Frauen, die den Schatz gesehen haben, der mehr wert ist als alle Besitztümer der Welt. Für ihn habt ihr Wertvolles zurückgelassen, wie materielle Güter oder die Gründung einer Familie. Warum habt ihr das gemacht? Weil ihr euch in Jesus verliebt habt, weil ihr in ihm alles gesehen habt und von seinem Blick überwältigt alles Übrige zurückgelassen habt. Das gottgeweihte Leben besteht in dieser Vision. Es ist das Schauen dessen, was im Leben zählt. Es bedeutet, die Gabe des Herrn mit offenen Armen zu empfangen, so wie Simeon es getan hat. Das ist es, was die Augen der Gottgeweihten sehen, die in ihre Hände ausgegossene Gnade Gottes. Die gottgeweihte Person ist jemand, der sich in jeden Tag anschaut und sagt, alles ist Gabe, alles ist Gnade. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns das Ordensleben nicht selbst verdient. Es ist vielmehr eine Liebesgabe, die wir empfangen haben.
Ihr habt all das verlassen, also Familie, Reichtum und auch den eigenen Willen, Das sagt Papst Franziskus in der Predigt hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend. Noch einmal ein Ausschnitt davon. Pater Martin, kann man das gut so zusammenfassen, wieso sich jemand auf diesen Weg einlässt?
Ja, ich glaube, das, was der Heilige Vater da gesagt hat, dass das vor allen Dingen ein Geschenk ist, das habe ich auch so erfahren und das scheint mir sehr wichtig, weil das nicht etwas ist, was ich mir selber zurechtlegen kann oder was ich durch eine Ausbildung erwerben kann, sondern was in der Tat wirklich eine Gabe Gottes ist, die ich empfangen habe, wo ich selber sagen könnte, es gäbe sicher viele, die das mehr und besser verdient hätten, aber dass Gott auf mich geschaut hat und dass er sich mich ausgesucht hat, da gibt es eigentlich keine rationale Erklärung für mich, sondern das ist einfach auch eine Art Verrücktheit Gottes, wenn man so will.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an das, was Simon vorhin gesagt hat. Das fand ich ja sehr interessant. Simon, du hast gesagt, du wunderst dich eigentlich ein bisschen darüber, dass Gott dich Esel dafür ausgesucht hat, oder? Also das Esel kommt jetzt nicht von mir, sondern das hast du ja selbst gesagt. Fasst das ungefähr das zusammen, was du damit gemeint hast, oder? Es ist eine Gabe.
Ja, also ich bin halt absolut erstaunt, dass Gott, wenn ich mich so selber betrachte oder so, eigentlich voll unnütz dafür fiel oder niemals daran gedacht hätte, den Weg des Ordensmannes oder des Priesters gehen zu dürfen. Und ja, genau, also ich verstehe es nicht, aber ich bin halt einfach froh drum, genau.
Super, danke dir. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir hören jetzt einen Song von Jeremy Camp, Everlasting God. Und danach schauen wir noch einmal genauer auf diese drei Bereiche des geweihten Lebens, und zwar Keuschheit, Armut und Gehorsam, hier beim Abend der Jugend heute mit dem Thema geweihtes Leben. Und wenn du eine Frage hast zum Thema geweihtes Leben, dann schick uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, wir schauen uns gleich nochmal die drei Bereiche ganz konkret an. Simon und Schwester Johanna werden auch erzählen, wie es bei ihnen konkret damit aussieht. Aber wenn du eine Frage dazu hast an einen von den dreien, dann einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, heute zum Thema Tag des geweihten Lebens. Dieser Tag des geweihten Lebens findet morgen statt. Die Kirche begeht am 2.2. am Fest Darstellung des Herrn auch immer den Tag des geweihten Lebens. Und wir sprechen über dieses geweihte Leben, das drei Kennzeichen hat, und zwar Keuschheit, Armut und Gehorsam. Wir wollen jetzt über die Keuschheit sprechen. Wenn wir über Keuschheit sprechen, Pater Martin, vielleicht für manch einen ist das Wort ein bisschen unbekannt. Was bedeutet jetzt eigentlich ganz konkret, dass Ordensleute die Keuschheit leben?
In der Tat ist das Wort Keuschheit ein bisschen altmodisch und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass keiner sich damit schmücken möchte. Aber Keuschheit heißt eigentlich nichts anderes als eine echte, eine selbstlose, eine wahre Liebe, eigentlich diese Liebe, die sich jeder Mensch wünscht und die uns Christus gezeigt hat. Also eine Liebe, die nicht einfach nur ein Begehren ist, sondern eine Liebe, die wirklich das Wohl des anderen sucht, was dann aber auch wirklich eine Liebe ist, die erfüllt.
Ich sag mal, ganz oft wird das ja darauf reduziert, wenn man hört Keuschheit bei Ordensleuten, bei Gottgeweihten, da denkt man vielleicht in erster Linie an das Zölibat. Jetzt vermische ich natürlich dadurch ein bisschen was, aber ich glaube, das ist etwas, was eher bekannt ist, dass man dann in erster Linie daran denkt, ist nicht verheiratet, ja. Und da jetzt vielleicht die Frage, in vielen Berufen oder in großen Firmen, da kennt man das, dass dann verheiratet sein, Kinder bekommen und so weiter, das kann ein richtiger Karrierekiller sein. Wieso verlangt jetzt die Kirche von den Leuten, die jetzt, sage ich mal, mehr in der Kirche tun wollen, das auch?
Ja, da muss man zunächst mal sagen, um darauf einzugehen, dass natürlich die Keuschheit eine Berufung für jeden Christen ist, auch wenn das natürlich verschiedene Formen annehmen kann. Also jeder Christ ist zur Liebe berufen und auch zu einer hingebungsvollen Liebe. Und diese ganz besondere Berufung, jetzt auf Ehe und Familie zu verzichten, die ist natürlich dem gottgeweihten Leben auf besondere Weise eigen. Und für mich persönlich ist dabei die positive Dimension dieser Wahl wichtig. Das heißt, der Grund, Ordensmann zu werden, war für mich nicht, dass ich keine Frau und keine Kinder haben möchte. Das wäre natürlich auch was Interessantes und Schönes gewesen. Aber ich habe Jesus gefunden und habe gemerkt, der ruft mich, der erfüllt mein Herz ganz. Und dann ist das nicht etwas, eine Kirche, die kommt und verbietet mir das, sondern dass ich merke, das ist irgendwie in der Logik dieser Nachfolge, dieser Liebe zum Herrn, dass ich so leben möchte. Und da ist natürlich ganz wichtig, kein Mensch kann und kein Mensch soll ohne Liebe leben. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes und daher auf jeden Fall positiv. Das heißt, wenn wir auf die eheliche Sexualität als Ordensleute verzichten, heißt das nicht, dass wir das für was Schlechtes oder was Dreckiges oder was Unwürdiges halten würden. Und natürlich wissen wir auch, dass Keuschheit ein Verzicht bedeutet und dass eben das deshalb auch für uns, die wir diesen Weg gehen wollen, nicht leicht ist. Aber was, glaube ich, wichtig ist, Keuschheit ist, ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, in jedem christlichen Leben wichtig und sogar in der Ehe ist auch die Sexualität nicht der einzig mögliche und der einzig nötige Ausdruck von Liebe. Als Ordensmann verzichte ich also auf den ehelichen, auf den sexuellen Ausdruck von Liebe, nicht jedoch auf die Liebe selber. Und genauso kann man auch sagen, der Mensch ist für die Gemeinschaft geschaffen. Jeder Mensch, wir sind ein soziales Wesen. Und dafür ist gerade auch für uns Ordensleute das gemeinschaftliche Leben sehr wichtig. Und immer wieder mache ich die Erfahrung, dass deshalb gerade auch das ehelose Leben um des Himmelreiches willen auch für junge Menschen und auch für Eheleute eine Hilfe und Ermutigung sein kann, eine Liebe zu suchen, die sich nicht auf die Sexualität reduziert, eine Liebe, die sie wirklich erfüllt. In dem Sinne würde ich sagen, die beiden Lebensformen von christlicher Ehe und von Ordensleben, die sind aufeinander verwiesen und die können sich gegenseitig bereichern. Die grundlegende Frage für mich, und das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Verständnis, ist, traue ich Gott wirklich zu, dass er mein Herz, dass er meine Sehnsüchte, dass er mein Leben ganz und gar erfüllen kann? Dass ich sozusagen nichts anderes brauche, weil Jesus mir alles werden kann. Glaube ich, dass Gott mir wirklich so nah, so persönlich, so zärtlich, so konkret werden kann, dass das möglich ist? Und das hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben erben. Also für mich ist Keuschheit nicht etwas, was Jesus mir wegnimmt, was er mir nicht gönnt, was er mir vorenthält, sondern im Gegenteil, es ist ein Geschenk, das ich erfahre, wo ich merke, diese Leere, die das Fehlen von Ehe und Familie und von sexueller Liebe in mir schon auslöst, die kann Jesus erfüllen. Und das habe ich persönlich in den letzten 25 Jahren erfahren und bin wirklich Gott dankbar, dass er mich da nicht enttäuscht hat.
Super, danke dir. Der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb zum Thema das geweihte Leben. Wenn du eine Frage hast, dann einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. Ja, mir ist so ein bisschen diese Frage hängen geblieben. Traue ich Gott zu, dass er mein Herz, meine Sehnsüchte und mein Leben ganz und gar erfüllen kann? Simon, wie war das bei dir denn gewesen? Ich sag mal, als Jugendlicher kennt man es, irgendwann verliebt man sich. Der eine mehr, der andere weniger, da sind alle so ein bisschen auch unterschiedlich, aber ich denke, bei jedem früher oder später kommt das dann zu diesem Zeitpunkt, dann ist vielleicht auch der Wunsch dabei, mal eine Familie zu haben. Wie war das bei dir gewesen?
Also gerade jetzt zu den Fugge-Zeiten und so, da habe ich mir schon öfter gedacht, boah, also ja, das war jetzt schon eine Beziehung und so, aber ich habe dann aufgespürt, nein, also bin dann was Gescheites oder gar nicht. Und einmal, wo ich in der Jugend 2000 oder allgemein als ein Model gegeben, da wo ich mir wirklich gedacht hätte, Mensch, der kannst heiraten oder alles passen und so. Und eben auch, sie glaubt an Gott und ja. Aber ich habe dann irgendwann ein Gebet erkannt und ja, das hat natürlich lang gedauert. Also man kann auch sagen, über ein paar Jahre, wo mich dann Gott irgendwie zappeln lassen hat, was dann so hier und her gegangen ist, Priestertum oder doch Familie oder sonst irgendwas. Und habe dann merken dürfen in der Stille und im Gebet, dass Gott meine Sehnsucht, mein Herz eher füllen will und füllen kann. Ich weiß noch kurz bevor, dass ich ins Kloster drin bin, da bin ich natürlich noch zu ein paar Freunden gefahren und da waren wir auch auf so einer Feier, so eine Heiselfeier raus. Und dann haben auch so ein paar Mädel mich gefragt, ja, wie konnte es sein, dass du ins Kloster gehst, sind wir denn alle so greislich und so. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht darum, dass es einen gibt, der wo das ganze Herz erfüllt, der wo dir alles schenkt, die Freude, die wo man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man nur so in der Welt lebt. Das ist eine Freude, die unbegreiflich ist. Du kannst alles in der Welt haben, an Gütern, Motorrädern, Autos oder Partys oder sonst irgendwas, aber diesen einen Gott, der wo auf die Welt gekommen ist, Jesus, der erfüllt mein Herz einfach so, dass ich sagen kann, das kann mir keine Frau mehr geben oder eben auch keine Familie mehr. Also, das hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert. Ja.
Ja, super, danke dir. Schwester Johanna, wie war das bei dir gewesen?
Ja, ich fand es schön, dass Pater Martin gesagt hat, traue ich Gott zu, dass Gott mein ganzes Herz erfüllen kann. Und also bei mir war es nicht so, dass ich denke, okay, jetzt muss ich keusch leben und hoffentlich kann der Herr das Herz erfüllen, sondern ich habe ja schon erfahren durch Gebete, Exerzitien und auch Gebetstreffen, dass eben Gott mein Herz ganz erfüllt. Und das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich keusch leben möchte, warum ich eben mein Herz jetzt nicht einer bestimmten Person, einem bestimmten Partner, also das ihm schenken möchte, sondern ich möchte es einfach frei haben für Gott und ja, durch Gott und mit Gottes Kraft und Hilfe eigentlich auch diese Liebe an alle Menschen gleichermaßen weiterzugeben. Natürlich hänge ich da hinterher, hinter diesem Ideal, die Liebe Gottes so an alle Menschen gleich weiterzugeben. Aber das war ja genau eben die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also Gott erfüllt mein Herz und er brennt so. Und ich habe gar kein anderes Verlangen eben. Und natürlich in der Jugendzeit, ja, ist ja jeder mal verliebt oder so. Aber das, vor allem wenn man jetzt nur von den Gefühlen her ausgeht, das ist klar. Aber eigentlich haben mir so zwei Tipps oder Bilder geholfen, durch diese Zeit irgendwie durchzukommen. Die haben mir immer wieder Kraft und Orientierung auch gegeben. Und ich kann mich erinnern als Kind, wenn ich zu Hause im Bett lag abends, dann war das Fenster offen und dann hat man immer die Partymusik gehört vom Schützenhaus nebenan. Und ja, da habe ich mir die Frage so gestellt, ja, tragen solche Veranstaltungen, so Party oder Alkohol, trägt das zum Sinn meines Lebens bei, trägt das zum Ziel meines Lebens bei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich kenne ja meine Eltern, ich kenne andere Familien, also das Ziel des Lebens ist doch offensichtlich, meine gute Mutter zu werden, ist ja klar, ne? Also ohne Nachwuchs kann ja auch die Menschheit nicht bestehen. Und ja, da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich eine gute Mutter sein möchte, ja, dann hoffe ich auch, einen guten Vater zu finden. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wo finde ich halt einen guten Mann? Also, der soll ja auch also auch für die Kinder da sein, für die Familie da sein, so wie ich das auch vorhatte. Und da habe ich gedacht, ja, also auf einer Party finde ich den nicht und unter Alkohol will ich ihn auch nicht antreffen. Also, ich möchte einen guten Charakter treffen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich vielleicht noch, weiß nicht, vielleicht war ich in der Grundschule, vielleicht war ich schon älter, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, irgendwann kommt ja die Pubertät, da war mir klar, okay, also ich werde mich noch ordentlich verändern, der andere wird sich auch ordentlich verändern. Warum soll ich jetzt anfangen zu suchen, wenn sich eh noch alles ändert? Also habe ich gedacht, okay, also die Kraft, die Energie, die kann ich mir sparen. Und ja, man darf da auch irgendwie Gott vertrauen, dass er mir zur rechten Zeit auch den rechten Partner schenkt. Also da habe ich, man kann ja auch drum beten, ja, lieber Gott, du wirst es schon schaffen, du kannst mir ihn zur rechten Zeit schicken oder zeig mir, wer es sein soll. Also so habe ich halt gedacht und habe mir gedacht, ja, dann habe ich halt noch Zeit mit der Partnersuche, ja. Also, ja, in dem Alter, vielleicht hat man dann auch Kraft oder auch Zeit zu schauen, welche Talente liegen in mir, was will Gott eigentlich von mir, statt jetzt zu schauen, wer könnte jetzt der nächste Partner sein oder wer will was von mir. Also, ja, zu schauen, was will Gott eigentlich von mir und welche Talente besitze ich, welchen Auftrag habe ich gerade jetzt in dieser Zeit. Und das war auch so der Rat. Also warte noch, weil die Zeit ist eh noch, also es ist noch früh genug.
Ja.
Und das andere war eben, ja, wenn ich mal heiraten möchte, dann erwarte, also möchte ich ja mein ganzes Herz meinem Partner schenken und das gleiche erwarte ich vom anderen auch. Und ich kann ihm ja nicht mein Herz schenken, wenn ich jetzt schon 5 Partner vorher gehabt habe. Also da irgendwie auch diese Sorgfalt eben zu haben. Und das hat mich irgendwie auch so gerettet so in der Pubertät vor diesem, ja, wenn so mit den Gefühlen gespielt wird, da irgendwie nicht unterzugehen, sondern eben die Richtung auf die Zukunft auszurichten, ein bisschen realistisch vielleicht auch zu sein. und Gott zuzutrauen, dass er, wenn es Zeit ist, auch den rechten Mann schickt oder ich ihn halt treffe. So. Aber dann kam es ja eh anders, dann habe ich ja Gott erfahren und dann dachte ich, okay, also ich will jetzt also Gott wählen.
Ja, super. Danke dir, Schwester Johanna. Ich sag mal, das ist natürlich sind sehr gute Tipps dabei. In dem Sinne suche ich das, dass ich mich verliebe, ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Situation, dazu jetzt auch eine WhatsApp-Nachricht, die hier eingegangen ist, die passt ganz gut dazu, in diese Richtung die Frage, übrigens gerne weiter WhatsApp-Nachrichten an die 0171 57 53 200, schick uns deine Frage, wenn du hier mitreden möchtest, 0171 57 53 200. Jedenfalls, wir haben eine erste Nachricht bekommen, wie geht ihr als Gottgeweihte damit um, wenn ihr euch verliebt? Wenn das einfach passiert. Und das ist jetzt ja, sag ich mal, noch eine interessante Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Schwester Johanna, weil auf der einen Seite kann man das natürlich suchen, dass man sich verliebt, dass man entsprechend immer wieder Kontakt hat und so weiter. Aber es ist ja so, als Gottgeweihter, wenn man sich dazu entschieden hat, so wie du, Pater Martin, 25 Jahre oder jetzt auch ihr, Schwester Johanna, Simon, die erst seit kurzem auf dem Weg seid, man hat ja trotzdem mit Leuten vom anderen Geschlecht zu tun. Und was ist, wenn man sich da verliebt? Pater Martin, kannst du da etwas aus deiner Erfahrung sagen? Ich möchte jetzt nicht fragen, ob du dich mal in diesen 25 Jahren verliebt hast, aber du kennst ja auch viele andere Ordensleute. Was macht man denn, wenn es dann einfach passiert ist?
Ja, natürlich kann das passieren. Und wie du es schon richtig gesagt hast, als Ordensmann oder auch als Priester, gerade wenn man in der Seelsorge tätig ist, hat man jede Menge Kontakt mit allen möglichen guten Christen, Familien, Singles, Jugendlichen und merkt natürlich, dass es da ganz tolle Menschen gibt und natürlich kann es da auch sein, dass es mal funkt. Man ist ja kein Eisbär oder kein Eisklotz und auch nicht irgendeine Maschine, die unempfindlich ist für menschliche Erfahrungen. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich halt auch überlegt, was der Unterschied ist zwischen einem Gefühl, was einfach kommen kann, oder einer Verliebtheit. Und auch zwischen einer Lebensentscheidung, die ich nach reiflicher Überlegung getroffen habe. Da würde ich auch mal zurückfragen, das kann ja auch einem verheirateten Menschen passieren, dass einer sich in eine andere Frau oder in einen Mann verguckt und dann auf einmal merkt, ja, die ist ja auch ganz interessant, attraktiv oder weiß ich was, gerade vielleicht auch, wenn mal das Leben, sei es jetzt in der Ehe oder ein Ordensleben, schwer ist. Das kann natürlich passieren, aber da ist, glaube ich, auch das Große des Menschen darin, dass er wirklich fähig ist, definitive Entscheidungen zu treffen und diesen Entscheidungen dann auch treu zu bleiben. Deshalb ist es auch wichtig, dass so eine Entscheidung für den Ordenseintritt jetzt nicht einfach so aus einer Begeisterung erfolgt, sondern dass das ordentlich geprüft wird. Wir haben das jetzt ja auch gesehen, es gibt da ein Postulantat, ein Noviziat, dann gibt es mal eine zeitliche Profess. Und bis dann wirklich eine ewige Profess, also eine definitive Entscheidung antritt, hat man dann schon mal leicht 5, 6, 7, 8 oder sogar noch mehr Jahre verbracht. Und da sollte dann eine Liebe gereift sein, die dann auch mal einem Sturm einer Verliebtheit standhalten kann.
Dankeschön. Die Zeit, sie rennt uns heute Abend davon. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf das Thema Armut und Gehorsam. Wenn wir jetzt über Armut sprechen, ich sag mal, Besitz oder Reichtum ist ja eigentlich etwas Positives, erstmal grundlegend. Wieso soll man jetzt, wenn man in Orden lebt, wenn man gottgeweiht lebt, auf diesen Besitz verzichten?
Ja, Armut bedeutet ja nicht, dass ich die Schöpfung oder die Gaben Gottes gering schätze. Wir haben ja gesagt, Jesus ist unser Vorbild. Ordensleben ist nicht irgendwie Armut um der Armut willen, sondern Ordensleben ist, ich wähle die Armut, weil ich dadurch Jesus nachfolgen möchte. Und wenn wir ins Evangelium schauen, dann sehen wir, dass Jesus die Schönheit der Natur genoss, wenn man an die ganzen Gleichnisse denkt, die davon Zeugnis geben. Aber er konnte sich durchaus auch am Wein und am guten Essen erfreuen. Wenn man an die Hochzeit von Kana denkt, da wurden mal so 600 Liter Wein produziert. Oder auch an die Gastmähler beim Zachäus, da gab es sicher auch nicht nur Knäckebrot. Also Jesus konnte das auch schätzen. Und so ist das auch im Ordensleben. Manchmal stellt man sich das so vor, ein dunkler, kalter Keller mit Wasser und eben hartem Brot. So ist das dann in der Praxis nicht. Als Ordenschrist brauche ich natürlich auch Unterkunft, Nahrung, Medizin. Und für meine Arbeit, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, in der Jugendarbeit, brauche ich sogar ein Auto, sowie alle möglichen technischen Geräte, die manchmal gar nicht billig sind. Das heißt also, auch im Ordensleben, Eigentum und Besitz ist nicht schlecht. Was ist jetzt die Armut? Die Armut ist jetzt nicht unbedingt, ich habe jetzt gar nichts, sondern sie lädt dazu ein, die eigene Sicherheit nicht auf das Materielle zu gründen, sondern wirklich auf Gott zu vertrauen. In meinem Leben zeigt sich das ganz konkret darin, dass ich zum Beispiel kein festes Gehalt bekomme, dass ich nicht frei über eigenes Geld nach Belieben verfügen kann, sondern dass ich von Spenden lebe und dann auch Rechenschaft über meine Ausgaben ablegen muss. Und das ist immer wieder ein Abenteuer, weil man das gar nicht so im Griff hat. Aber ich muss sagen, bisher bin ich dankbar, dass das immer geklappt hat, dass die Vorsehung mich da nicht im Stich gelassen hat. Und vielleicht auch kann man das gerade jetzt auch in der Situation sehen, hier die Kirche in Deutschland, die verfügt ja über viele finanzielle Mittel. Und man muss sagen, damit macht sie auch viel Gutes. In anderen Ländern ist sie oft sehr arm. Ich persönlich habe das erlebt, als ich auch bei den Weltjugendtagen in Brasilien, in Panama war und als Vorprogramm auch in Mexiko. Und da habe ich erlebt, dass die Kirche dort, dass der Glaube dort sehr lebendig ist. Dass vielleicht gerade dort, wo Kirche auch arm ist, wo sie sich weniger auf Materielles oder Institutionelles berufen kann, dass sie dort auch besonders glaubwürdig und authentisch ist. Und so ist das auch, und das kann ich von meiner Erlebnis der Armut sagen, wenn man mal persönlich auch Armut und Verzicht erfahren hat, dann öffnet das mein Herz auch für die Bedürfnisse der Menschen. Man wird auf einmal sensibler dafür, was andere auch bewegt, was andere auch erleiden und hinterfragt neu den Umgang mit dem, was ich habe. Brauche ich das wirklich? Ist das vielleicht überflüssig? Wozu nutze ich das? Vielleicht auch, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und letztlich geht es dann auch darum, dass Gott und nicht ein materieller Besitz mein Schatz und meine Sicherheit sind. Und das sagt ja das Evangelium, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ich glaube, der tiefe Sinn der Armut soll darin bestehen, dass unser Herz wirklich bei Gott ist.
Das sagt Pater Martin Baranowski. Er ist Priester, er ist Ordensmann. Seit 25 Jahren lebt er Gott geweiht. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb zum Thema Tag des geweihten Lebens, der morgen von der Kirche begangen wird. Simon, du bist ja auch mit dabei. Du bist bei den Passionisten in Schwarzenfeld, wie wir schon gehört haben. Wie wird die Armut denn bei euch konkret gelebt? Also wie sieht das aus?
Also wir haben zum Beispiel Betten, wo man halt schläft, wie ganz normal, ohne Lattenrost, sondern nur mit Bretter unten drunter. Genau. Und ja, frühstücken tun wir im Stehen. Das ist für unseren Ordensgründer, vom Heiligen Paul vom Kreuz so, um eben das zu zeigen, die ständige Bereitschaft, aufbruchbereit zu sein für Christus. Ich persönlich habe jetzt dann gar kein Geld mehr. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwas, sondern wenn ich irgendwas brauche, dann muss ich zu meinen Oberen gehen und muss ihnen einfach fragen, ob ich das kaufen kann oder ob, genau, zum Beispiel jetzt Duschgel oder sonst irgendwas. Genau, also da ist dann er dafür zuständig und so drückt sich dann die Armut aus, das Herz frei zu machen von Gütern und verfügbar für Gott quasi.
Eine Frage, die vielleicht jeden Jugendlichen interessieren würde, ich sag mal, Frühstücken im Stehen, das geht noch. Ein bisschen ungemütlicheres Bett, was du gesagt hast, auch noch. Aber was ist jetzt mit meinem Smartphone? Darf ich das mitnehmen?
Das Handy darfst du im Postulat nur mitnehmen, aber wir haben da kein WhatsApp mehr oder der heißt Facebook oder sonst eigentlich. Wir haben es jetzt zum Beispiel, der Kevin und ich, also mein anderer Postulant, wir machen Sport und dann haben wir da noch Musik dabei. Jetzt dann zum Noviziat, da ist dann komplett Sense, Abgabe vom Handy und so, damit man sich ein Jahr einfach voll auf den Herrn konzentrieren kann und ja, genau. Man braucht es natürlich manchmal auch in Bezug drauf, ich habe schon Videos geschnitten, manchmal also einen Laptop dann oder eben jetzt zum Beispiel für Radio Horeb zum Telefonieren oder im PowerPoint-Präsentation zu machen, wenn man irgendwie einen kleinen Impuls halten soll oder so. Genau.
Fällt dir das denn schwer?
Mir persönlich jetzt nicht so, weil ich eh nicht so am Handy gehängt bin. Also, ja.
Ja, super, danke dir. Dann vielleicht noch als letzten Punkt, Pater Martin, der Gehorsam. Also wenn wir über Gehorsam sprechen, das bedeutet ja, in einem Kloster, da hat man einen Oberen, was er sagt, das muss geschehen, sage ich mal in dem Sinne. Ist das jetzt nicht, man könnte sagen, jetzt so, wenn wir wieder das Beispiel eines ganz normalen Jugendlichen nehmen, das ist, glaube ich, nicht unbedingt etwas, was man sich wünscht. Ja, da wird man sagen, ja, da werde ich ja irgendwie eingeengt und darf nicht mehr das tun, was ich will.
Ja, das wäre sicher eine verständliche, spontane Reaktion. Ich glaube, hier hilft es einfach mal, dass man sich ein paar Beispiele aus der Bibel anschaut. Gehorsam ist halt immer auch ein Abenteuer des Glaubens. Das heißt halt immer auch, ich kann es nicht ganz verstehen und überschauen. Ich denke da zum Beispiel an den Abraham, der auf einmal diesen Ruf Gottes erfährt, zieh weg aus dem Land deiner Verwandtschaft, deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Einfach mal so hingeknallt und sagt er, na toll, warum soll ich das jetzt machen? Und in gewisser Weise diese Herausforderung, die in diesem Urvater des Glaubens steht, die erfährt, glaube ich, der Ordenschrist auch auf eine besondere Weise. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, Gott zwingt den Gehorsam nicht auf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in der Zwangsjacke stecke oder gar nicht mehr anders kann, sondern er lässt die Freiheit und wünscht die Antwort der Liebe. Das heißt also, gerade indem ich mich entscheide, gehorsam sein zu wollen, und das ist nicht nur eine Entscheidung, die ich einmal an einem Professtag treffe, sondern die ich irgendwie jeden Tag neu vollziehen muss, da erfahre ich auch ganz konkret Freiheit zu sagen, ich will gehorchen, nicht weil ich sonst mit üblen Konsequenzen rechnen muss, sondern weil das der Weg meiner Nachfolge Jesu ist. Und wie das auch in der Heiligen Schrift heißt, heute lege ich dir das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor, wähle das Leben. Und so ist die Wahl des Gehorsams in gewisser Weise auch die Wahl des Lebens. Und wenn man auf Maria schaut, die ja in gewisser Weise auch ein Urbild, ein Vorbild für das geweihte Leben ist, dann sieht man, dass dieser Gehorsam sie nicht erniedrigt hat oder ihr die Freiheit genommen hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sie gerade in diesem Gehorsam eine große Freude erfahren hat. Wenn man an das Magnificat, dieses Gebet von Maria denkt, dann heißt es dort, meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über meinen Gott. Und das hat sie nicht irgendwie klein und unmündig gemacht, sondern sie sagt, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Also ich glaube, das sollte die Wirkung eines Gehorsams im Ordensleben sein, dass er diese Freude freisetzt, dass er eigentlich zu einer inneren Freiheit führt und damit auch zu einer Größe. Es geht, wie gesagt, wirklich darum, auf diese Weise Jesus nachzufolgen, der das wirklich zur Maxime seines Lebens gemacht hat. Wir lesen das im Johannesevangelium. Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn wir da sehen, die Menschen, die sich darauf eingelassen haben, aus denen ist wirklich was Schönes, was Großes, was Erfüllendes geworden, viel mehr, als wenn sie ihrer eigenen Nase gefolgt wären. Was wäre aus Maria geworden, wenn sie nicht Mutter Gottes diesen Ruf angenommen hätte? Was wäre aus Petrus geworden, wenn er bei den Netzen geblieben wäre? Was wäre aus Matthäus geworden, wenn er Zöllner geblieben wäre? Und so könnte man auch durch die ganze Geschichte fragen, was wäre, wenn ein Johannes Paul II. Beim Theaterspielen geblieben wäre? Oder wenn Mutter Teresa in ihrer Heimat Albanien geblieben wäre? Da wäre vieles Große nicht passiert und ich glaube, das ist genau, was der Gehorsam auch freisetzen möchte. Ich habe das persönlich auf einer viel niedrigeren Ebene erfahren. Bei mir war das so, als ich mich auf den Weg gemacht habe, habe ich mir Ordensleben so vorgestellt oder Priestertum so vorgestellt, dass ich eben mal ein großer Theologe wäre. Ich habe ja damals die Bücher von Ratzinger gelesen, fand die ganz toll und habe mir gedacht, sowas willst du auch mal schreiben. Und dann, als ich mich auf den Weg gemacht habe, da wurde mir die Jugendarbeit anvertraut. Das habe ich mir zuerst gar nicht zugetraut und wollte das auch gar nicht. Aber ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich da meinen Oberen vertraut habe und mich in dieses Abenteuer gestürzt hatte, dass Gott mir dadurch etwas schenken konnte, was ich mir selbst gar nicht zugetraut hätte, aber was mich heute sehr glücklich macht.
Super, vielen Dank dir, Pater Martin. Danke euch dreien, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, was es bedeutet, Gott geweiht zu leben, was es bedeutet, im Kloster zu sein. Danke an Pater Martin, Schwester Johanna und Simon. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören jetzt hier bei Radio Horeb, beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, den Song Here's My Heart, Lord von David Crowder. Und danach gibt es nochmal zum Abschluss ein paar News aus der Welt der Promis. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Immer am Montagabend kriegt ihr bei uns alle Neuigkeiten zu Events, zu Musik und auch zur Promi-Welt. Wir sind dazu heute Abend wieder verbunden mit Markus Kosian. Er ist der Leiter der Homepage promisglauben.de, auf der man alle möglichen Infos zu Promis, die den Weg des Glaubens gehen und die darüber auch öffentlich Zeugnis geben, finden kann. Grüß dich, Markus.
Hallo Nikolaus.
Freut mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Was gibt es Neues in der Promis-Welt?
Ja, also ich habe jetzt fleißig zugehört und beim Tag des geweihten Lebens geht es ja heute auch stark, also ganz stark um die Gottverbundenheit. Und dazu passt unser brandneuer Videoclip, den wir auf unserem YouTube-Kanal Promis Glauben oder auf unserer Webseite gestellt haben, den wir aktuell gestaltet haben. Und dabei kommt über verschiedene Promis zum Ausdruck, was es für einen Menschen bedeutet, mit Gottesbezug, Gottverbundenheit durchs Leben zu gehen und welche Auswirkungen das für seine Perspektive aufs Leben hat und für seine Wertehaltung auch hat. Und es sind da Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen wie Sport, Musik, Wissenschaft, Social Media und Kirche zu sehen. Und ich greife da mal das Statement von Magdalena Neuner heraus.
Magdalena Neuner ist jetzt wer?
Ja, Magdalena Neuner, die gehört zu den erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte des Biathlon-Weltcups. Sie ist heute 33 Jahre alt und zweifache Mutter und beendete bereits im Alter von 25 Jahren ihre mega erfolgreiche Profikarriere. Also mal ein paar Infos dazu. Die hat bei Biathlon-Weltmeisterschaften 12 Goldmedaillen gewonnen und ist damit Rekordtitelträgerin. 2010 wurde sie bei den Olympischen Spielen in Vancouver Doppel-Olympiasiegerin. Und jetzt ganz aktuell im Dezember 2020 wurde sie neben Dirk Nowitzki aktuell zu Deutschlands Sportlegende des Jahrzehnts gewählt.
Super. Ein Ausschnitt von diesem Clip hören wir jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das Gespräch mit Magdalena Neuner hat Tobias Leminski geführt. Und er hat sie unter anderem gefragt, weil sie sehr positiv aufs Leben sieht, wie sie das eigentlich sieht, wenn Menschen nicht ganz so positiv aufs Leben sehen können. Ihre Antwort jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
Also ich kenne auch viele Menschen, die das eben anders sehen und die eine andere Einstellung zum Leben haben und die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, mit ihrem Unglück zu hadern und das auch auszusprechen und vielleicht auch andere Menschen dafür verantwortlich machen, um für ihr eigenes Unglück. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, du, für dich ist das immer alles ganz einfach, bei dir läuft ja immer alles gut. Vielleicht sollte ich da einfach dazu sagen, dass es in meinem Leben auch schon ganz, ganz schwierige Phasen gab und dass ich auch schon, ich hatte schon zweimal einen Burnout, wo ich wirklich auch wirklich es mir nicht gut ging. Und ich habe es aber immer geschafft, weil ich einfach auch dahinter war und weil ich gesagt habe, ich muss daran arbeiten, ich muss da was tun und ich muss auch bei mir selber was ändern, habe ich es geschafft, das immer wieder ins Positive zu kehren. Und ich glaube schon, ohne jetzt anmaßend zu sein, dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, hat seine Daseinsberechtigung. Ich weiß aber auch, dass es Faktoren gibt, die man nicht beeinflussen kann und es gibt Krankheiten, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Dinge, die einfach passieren können im Leben, die uns dann einfach so stark prägen und uns in ein Loch fallen lassen, das einfach schwer wieder zu bewältigen ist. Und trotzdem glaube ich schon, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, dass es wieder besser wird und dass es irgendwie positiv wird. Aber man muss was dafür tun selber. Und ich glaube, man kann nicht darauf warten, dass jemand anders einem hilft. Ich glaube, das ist der größte oder die wichtigste Botschaft in dieser Sache, man muss selber tätig werden und selber irgendwie versuchen, das ins Positive zu kehren. Ja.
Kann der Glaube da helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in diesen Jahren als Sportlerin, auch in dieser Arbeit mit meinem Mentaltrainer, wieder ganz viel über Spiritualität gelernt und wie wichtig es ist, an das zu glauben, dass jemand da ist, der uns irgendwie hilft und dass es irgendwie gut wird im Leben. Also gerade wenn es halt eben nicht so gut läuft, dieses Urvertrauen in sich zu haben, das, mit dem wir ja eigentlich geboren werden. Als Baby, als Kind haben wir doch ein totales Vertrauen darin, dass es irgendwie gut ist im Leben. Da machen wir uns keine Gedanken darüber, was sein könnte, was passieren könnte, wenn man mit dem Fahrrad jetzt einfach zu schnell fährt. Das Kinder machen sich da keine Gedanken darüber. Und genau dieses Urvertrauen wieder zu entdecken und zu spüren, es wird schon gut werden, auch wenn es zwischenzeitlich einfach nicht so gut läuft, es wird irgendwann wieder besser und es wird irgendwann wieder gut.
Ist Glaube ein Geschenk?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man ihn wirklich empfinden kann und Glaube für sich auch so entdeckt, dass man sich damit total identifizieren kann. Ja.
Der Glaube ist ein Geschenk, das sagt Magdalena Neuner. Ein herzliches Dankeschön an die Zeitschrift Grandios, die dieses Interview aufgezeichnet hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Ein Dankeschön auch an Markus Kosian. Er ist von Promis Glauben. Er ist hier mit auf Sendung. Das ist ja in einem Clip drin, jetzt dieses Interview mit Magdalena Neuner. Markus, wer kommt denn da sonst noch drin vor?
Ja, also es kommen insgesamt 12 Promis vor und unter anderem Fußball-Welttrainer Jürgen Klopp oder der Astrophysiker Heino Falke, der gerade vor einem Jahr die Aufnahme von einem schwarzen Loch im Universum gemacht hat, oder auch die Influencerin und Poetry-Slammerin Jana Highholder. Und den Clip gibt es bei uns im YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite Promis Glauben zu sehen, und er berührt Herzen.
Also einfach auf YouTube gehen und eingeben bei der Suche, was Promis glauben, oder direkt auf die Homepage gehen, promisglauben.de. Vielen Dank dir, Markus, dass du heute Abend mit dabei warst, dass du uns diese Neuigkeiten mitgeteilt hast. Alles Gute und viele Grüße nach München.
Danke, in die Runde und Gottes Segen.
Das war der Abend der Jugend heute hier bei Radio Horeb. Wenn du diese Sendung noch einmal anhören möchtest, dann kannst du auf www.horeb.org gehen. In der Mediathek findest du ab morgen dann ein File, das du runterladen kannst, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Gerne auch den Freunden weiterempfehlen. Wenn du bestimmte Beiträge davon besonders gut fandest, einfach weitererzählen, per WhatsApp weiterschicken oder welche Wege du auch immer kennst. Hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Montag. Alles Gute. Wünscht dir Nikolaus.